Zunächst einmal zur Geldkrise. Den meisten wird es klar sein, ich will es auch nur ganz kurz in Erinnerung rufen. Der Marx hat zunächst einmal Geld nicht einfach empirisch gesetzt und beschrieben, sondern er wollte Geld verstehen. Und Geld verstehen kann man nur sozusagen, wenn man in den Grundstrukturen der kapitalistischen Gesellschaft selbst oder der warenproduzierenden Gesellschaft das Geld letztendlich als Kategorie und als reale als reales Verhältnis eben auch begreift. Der Marx geht aus zunächst einmal von der Ware als eben Erscheinungsform oder elementare Erscheinungsform dieser Produktionsweise, eben als sozusagen augenscheinliches Produkt, was zunächst mal augenscheinlich ist, und fragt sich eigentlich das, was die meisten Bürgerlichen nicht tun, nämlich was das, was wir alle beobachten können, nämlich dass eben Warentausch funktioniert, dass Waren getauscht werden, dass das Ganze sozusagen über entsprechende Austauschprozesse funktioniert, oder zu funktionieren scheint zumindest. Warum das eigentlich geht? Was eigentlich der Grund ist dafür, dass es geht? Und hier sind wir eigentlich bei einem zentralen Begriff oder zentralen Problem der sogenannten Krisentheorie, nämlich wie der Gesellschaftszusammenhang überhaupt funktioniert, wie überhaupt geht, warum das Ganze überhaupt als Zusammenhang besteht. Ja, und umgedreht in der Krise wird es deutlich, dass es nicht selbstverständlich ist. In der Krise selbst wird deutlich, dass dieser Zusammenhang ein sehr prekärer, ein sehr instabiler ist eigentlich. Und das beginnt eben letztendlich damit, dass der Austausch, den der Marx zunächst mal sich untersucht, den Warentausch, wie er ihn vorfindet, etwas ist, was eigentlich gar nicht sein kann. Ja. Das ist das Erste, was er feststellen muss, denn er stellt fest, da wird etwas ausgetauscht, es wird zu Äquivalenzbedingungen ausgetauscht. Und eigentlich weiß ich gar nicht, warum das funktioniert, weil das, was da auf beiden Seiten als äquivalent erscheint oder als Austausch erscheint, austauschende Waren erscheint, ist ganz verschieden von der Erscheinung erstmal. Es sind Gebrauchswerte, die sozusagen vollkommen verschiedener Qualität sind. Und doch werden sie im bestimmten Verhältnis ausgetauscht. Und nur wenn sie im bestimmten Verhältnis ausgetauscht werden, wie die zwei hinaus, kann sowas wie gesellschaftlicher Zusammenhang überhaupt funktionieren. Ja? Wenn ich alles nur zufällig austausche, ist das nicht möglich. So, das ist die Ausgangsweise. Deswegen unterscheidet er sich auch von den Bürgerlichen, die sich diese Gedanken gar nicht machen. So, dann fragt er sich eigentlich so, wie ist das überhaupt möglich, dass also ein Austausch zu entsprechenden Äquivalenzbedingungen möglich ist bei unterschiedlichen Gebrauchswerten und kommt dann, ich kürze das einfach ab jetzt, weil sonst müssen wir ein ganzes Seminar machen, kommt dann eben dazu, dass hier eine gemeinsame Qualität vonnöten sein muss, die beiden Waren, die hier getauscht werden, eigen ist, die aber nicht sozusagen unmittelbar erscheint. Und diese gemeinsame Qualität, dieses gemeinsame Dritte, das zunächst mal logisch erschlossen ist, muss etwas sein, was nicht nur einfach ein Gedankenkonstrukt ist, also etwas, was hier einfach sozusagen vom Betrachter oder vom Theoretiker zugeordnet wird. Ich sage mal ein Beispiel, ein bekanntes dafür ist der Durchschnitt. Das ist eine Kategorie, das ist ein reines Gedankenkonstrukt, ein mathematisch-formal-logisches Konstrukt. Wir wissen alle hier, eine Durchschnittsbildung unserer Größe ist wegen 1,79,6 Meter, keine Ahnung. Keiner von euch ist 1,79,6 Meter, ist egal, aber dieses Konstrukt sozusagen ist eben ein formal-logisches Konstrukt, was mit der Realität nichts zu tun hat. Das ist anders sozusagen als der Marx. Der Marx findet sozusagen, auch da kürze ich jetzt ab, dass eben hier etwas ist, was zwar nicht empirisch erscheint, was gleichwohl aber real sein muss. Ja? Sonst könnte es nicht Grundlage sozusagen ganz realer Prozesse sein. Und dieses, was real ist letztendlich, und das Gemeinsame, ist die allgemeinmenschliche Arbeit, oder wie er manchmal auch formuliert, abstrakt menschliche Arbeit. Denn jedes sozusagen dieser Gebrauchswerte, die hier getauscht werden, sind gleichzeitig Produkte gesellschaftlicher Arbeit, sind gleichzeitig Produkte einer anteiligen einer Arbeit sozusagen, die nicht nur konkrete Arbeit ist, sondern gleichzeitig auch Teilarbeit einer gesellschaftlichen Gesamtarbeit. Und diese Eigenschaft, Teilarbeit einer gesellschaftlichen Gesamtarbeit zu sein, diese Eigenschaft hat jeder Gebrauchswert, der eben quasi arbeitsteilig produziert wird, Gebrauchswert für andere ist und für den Austausch produziert wird. Das zunächst mal ganz allgemein. Das ist eine Eigenschaft, und hier finde ich mich durchaus auch in Dissens mit einigen anderen, sage ich mal, Theoretikern, die sich mit der marxischen Theorie auseinandersetzen, wo zunächst einmal sozusagen diese Warenform, durch die Warenform hindurch etwas gefunden wird, was durchaus nicht an der Warenform gebunden ist, nämlich diese Doppelcharakter der Arbeit, konkrete Arbeit und abstrakt menschliche Arbeit zu sein. Aber das Besondere nun ist sozusagen, dass dieser Inhalt in der bürgerlichen Gesellschaft, der warenproduzierenden Gesellschaft, eine besondere Form kriegen muss. Das unterscheidet eben sozusagen zu anderen Gesellschaftsformationen. Und hier hat sich auch der Marx, das schreibt er ja auch gerade anfangs im Kapital, das erste Mal die Frage gestellt, die sich die bürgerlichen Ökonomen so nicht gestellt haben, nämlich warum jener Inhalt, diesen Inhalt, den er da quasi identifiziert hat, jede Form annehmen muss. Und diese Form werde ich auch ganz kurz noch ein paar Worte verlieren, um die es hier geht. Dieser Inhalt, wie gesagt, ist etwas, was allen gemeinsam ist, was real ist, was nirgends erscheint. Das ist das Problem. Er nennt das auch, es wird auch im Anschluss an die Realabstraktion genannt. Diese komische Realabstraktion ist etwas, was, wie gesagt, nicht empirisch und doch real ist, was sozusagen eine Eigenschaft ist, die durchaus eine praktische Bedeutung hat, die aber an sich nicht erscheint, sondern aber gleichwohl etwas vermittelt, was den gesellschaftlichen Zusammenhang darstellt. Und diese, unter der Voraussetzung eben letztendlich der Privatarbeit, einer Privatproduktion, also einer anonymen Produktion für den Austausch, für den Markt, bedarf es eben letztendlich einer Darstellung dieser abstrakt allgemeinen menschlichen Arbeit, um überhaupt den Austausch zu ermöglichen. Und genau das ist das Thema der Wertformanalyse. In der Wertformanalyse zeigt er ausgehend wieder von der einfachen Austauschbeziehung, dass die gar nicht funktioniert. Er geht dabei eigentlich aus sozusagen von den, auch hier vom Dogma der Bürgerlichen, ein Dogma, wie sie Smith, Ricardo, aber auch der Say letztendlich immer gepflegt haben, nämlich dass sozusagen zunächst einmal da sozusagen der Barter ist, also der unmittelbar Produktenaustausch. So. Und gut, er stellt sich also auch auf diese Position und guckt sich das an und stellt fest, Moment mal, das geht ja gar nicht. Das geht gar nicht, weil ich habe hier sozusagen eine relative Wertform, ich drücke es im Gebrauchswert auf, aber im Gebrauchswert kann ich etwas gar nicht ausdrücken, was sozusagen eine Allgemeinheit darstellt, nämlich die Gesamtheit sozusagen, die es bedarf, um etwas zu dieser Gesamtheit auch in Beziehung zu setzen. Und genau das tue ich mit einer Teilarbeit. Ich setze sie in Beziehung zur Gesamtarbeit. Und ich habe keine Einheit, ich habe keinen eindeutigen Bezug dieser Gesamtarbeit. Und über diese Mängel der zunächst mal einfachen relativen Wertform, mit der er startet, über die entfaltete Wertform, wo man sagt, naja gut, letztendlich steht die ja auf einzelne Ware ja auch nicht einer einzigen Ware gegenüber, gerade wenn es um den gesellschaftlichen Zusammenhang geht, sondern einer Unzahl, nämlich aller Waren, die produziert sind, und sagt dann hier, also ich habe jetzt eine unendliche Kette. Aber auch da habe ich eben keine Eindeutigkeit, keine Einheit, die ich darüber reinschreibe, sondern eine Allgemeinheit, nämlich den Bezug zur Gesamtarbeit über alle Waren, aber keine Einheit. Ich kann also nichts Eindeutiges aussagen. Ich habe unendlich viele Wertausdrücke. Und dann komme ich eben quasi und dann sagte, Moment mal, aber gleichzeitig ist jede andere Ware, die ich jetzt quasi hier betrachte, drückt sich auch in meiner aus. Und ich kehre das um und stelle fest, Moment mal, ich habe einen allgemeinen und einheitlichen Ausdruck meines Wertes in der Form eines allgemeinen Äquivalents, die eine Ware annimmt, sobald sie sozusagen von allen anderen Waren ausgeschlossen wird. Das ist sozusagen der Gang der Wertformanalyse. Er geht also mit anderen Worten aus vom allgemeinen, vom einfachen Tausch, von der relativen Wertform, stellt fest, das funktioniert ja gar nicht. Über die Mängel, die da sind, immer quasi unter dem Blick, es muss etwas sein, das sozusagen diesen gesellschaftlichen Zusammenhang überhaupt ermöglicht. Darum geht es ihm. Was ermöglicht den gesellschaftlichen Zusammenhang? Und das tut die einfache relative Wertform nicht. Und er findet, wie gesagt, die allgemeine Äquivalent, das überhaupt erstmal so etwas wie eine logische, notwendige Voraussetzung ist, um überhaupt auf der Basis von Warenproduktion und auf der Basis von Privatarbeit, Privatproduktion, so etwas wie gesellschaftliche Einheit überhaupt zu vermitteln. Deshalb ist Geld sozusagen, da komme ich jetzt zum allgemeinen Äquivalent, nämlich der Geldware hin zum Geld, weil hier eine Geldware fest und abschließend ausgeschlossen wird und damit Geldform annimmt. Die meisten von euch werden das, wie gesagt, so schon mal mitbekommen haben, ja vielleicht schon mal ein Seminar besucht haben, wo sowas dargestellt wurde, also von daher nur zur Erinnerung. Aber wir sehen, damit ist sozusagen das Geld eben keine äußerliche Form, die auch das hier wieder bei der bürgerlichen Ökonomie der Fall, der der ganzen Tauschprozessen äußerlich ist. In anderen Worten, das könnte man prinzipiell auch weglassen. Ja, vereinfacht die Sache natürlich ungemein, aber eigentlich ist es nicht notwendig. Und er sagt, naja, der Schein sozusagen, dass sich zwei Waren direkt äquivalent tauschen, ist wirklich ein Schein, weil wir sehen jetzt nach der Wertformanalyse, das Ganze funktioniert nur, weil beide Waren für sich sozusagen sich im Geld darstellen, sind sie überhaupt möglich, dass sie sich gegeneinander tauschen. Aber sie können sich nur als entsprechend äquivalente Teilarbeiten darstellen, indem sie jeder für sich sozusagen ihr Verhältnis an der Gesellschaft, die Gesamtarbeit im Geld darstellt. Ganz einfach. Das ist sozusagen die Aussage, die ich letztendlich habe. Die Wertformanalyse letztendlich zu Ende gedacht habe. Also die Geldform und damit letztendlich das Geld ist etwas, was unbedingt notwendig ist, um überhaupt gesellschaftliche Einheit zu vermitteln auf der Grundlage von Privatproduktion und Warenproduktion. Deswegen auch nicht ganz zu Unrecht auch zum Beispiel von Michael Heinrich und anderen auch zu Recht die Werttheorie bei Marx bezeichnet als monetäre Werttheorie. Also eine Werttheorie, die das Geld, die Geldform notwendig impliziert als eine Form, die den gesellschaftlichen Zusammenhang auf der Grundlage von Warenproduktion vermittelt. Das zeigt aber auch schon das Problem. Ohne Geld geht gar nichts. Das heißt mit anderen Worten, das ist höchst sensibel, dass genau diese Austauschprozesse über das Geld auch funktionieren. Damit komme ich zu einem nächsten Punkt, nämlich zu den Geldfunktionen. Der Marx, auch da werde ich jetzt nicht jetzt Seminarinhalte wieder wiederholen, sondern versuche mich kurz zu fassen. Der Marx nennt insbesondere zwei Geldfunktionen, die im Hinblick auf die Geldkrise oder die allgemeine Möglichkeit der Krise eben sensibel sind, nämlich zum einen das Geld als Wertaufbewahrungsmittel oder Schatzbildung, das andere das Geld als Zahlungsmittel. Es ist so, dass zunächst einmal das Geld als Schatz etwas Ungewöhnliches ist. Es unterscheidet sich vom Geld als Zirkulationsmittel, das nur flüchtig ist und nur den Tausch vermittelt zunächst einmal. So lässt sich zunächst scheinbar das Geld als Schatz sozusagen eine eigenständige Wertexistenz. Zunächst einmal, warum Schatzbildung? Schatzbildung ist nicht deshalb, weil diejenigen, die Schätze bilden, besonders geizig sind, besonders gierig sind, sondern Schatzbildung ist etwas, was gerade vor dem Hintergrund der Privatproduktion, das heißt einer letztendlich anonymen, quasi anarchischen Produktionsweise, die sich erst sozusagen am Markt herstellt und der jeweilige Bedarf auch darstellen lässt, immer eine Produktionsweise, die von vornherein, sage ich mal, Daseinsvorsorge ernötigt. Das heißt ganz einfach, ich bin ja noch auf der Darstellungsebene der einfachen Warenproduktion, bleiben wir da zunächst einmal. Das heißt, als einfacher Warenproduzent, der seine Waren produziert, bin ich immer sozusagen von den Launen des Marktes abhängig. Das heißt, ich kann mal verkaufen, mal kann ich auch nicht verkaufen. Das heißt letztendlich, damit ich aber gleichzeitig immer kontinuierlich konsumieren kann, was zumindest meine physische Existenz ernötigt, deshalb muss ich eben auch dafür sorgen, dass ich sozusagen Puffer oder Schätze habe, die mir also in Zeiten, wo ich mal nicht verkaufe, eben es doch erlaubt zu kaufen. Das heißt, im Kapitalismus sind es also Schätze, sage ich mal, Wertaufbewahrungen sozusagen, immer auch Notwendigkeiten, um überhaupt letztendlich Daseinsvorsorge zu betreiben. Andererseits sind natürlich, wenn ich Schätze bilde, das heißt, das Geld, was wie gesagt für den Austausch unbedingt nötig ist, wenn ich das Geld aufschatze, dann ist es nicht mehr Kaufmittel. Das heißt, Geld kann nur eins sein, entweder Kaufmittel oder Schatz, eins von beiden, beides geht nicht. In dem Augenblick, wo das Geld also aufgeschatzt wird, entziehe ich sozusagen letztendlich der Zirkulation, ich entziehe es sozusagen als Kaufmittel und in dem Augenblick habe ich wirklich so etwas oder kann ich so etwas haben wie eine Nachfragelücke, insofern als dass die Revenuen letztendlich nicht in die Produktion zurückfließen, damit der Kreislauf nicht geschlossen ist oder nicht vollkommen geschlossen ist. Wir sehen also, wir haben ein Problem, schon mal eine innere Widersprüchlichkeit, von der ich eben vorhin sprach, dass eben letztendlich das vertrackt ist. Der Schatz sozusagen hat eine widersprüchliche Bestimmung, eines ist eine Voraussetzung, dass das Ganze überhaupt funktioniert. Weil ohne Schatz, wie gesagt, keine wirkliche Daseinsvorsorge, keine Möglichkeit sozusagen, diese Launen des Marktes letztendlich zu kompensieren. Und wenn wir hier noch auf der einfachen Ebene der Warenproduktion sind, werden wir später sehen, oder hat es besondere Bedeutung im Rahmen der eigentlichen kapitalistischen Produktion, nämlich sozusagen der Formbildung, um genau diese besonderen sozusagen Funktionen dieser letztendlichen Brüche oder Stockungen innerhalb der Zirkulation notwendigerweise zu kompensieren. Und zum anderen eben, wie gesagt, eine positive, eine notwendige Voraussetzung, dass das Ganze eben in der Revolution funktioniert, aber zum anderen gleichzeitig auch wieder Grenze dieser Revolution und zumindest ein potenzielles Krisenmoment in dem Augenblick, wo Schätze halt in einem Entzug der Kaufkraft, sage ich jetzt mal so einfach, schnoddrig, bedeutet. Das heißt, es ist gleichzeitig, es ist etwas widersprüchlich. Einerseits ist es Voraussetzung, andererseits ist es Grenze- und Krisenmoment und beides gleichzeitig. Und wie ist das zu lösen? Das ist ein Widerspruch, der eigentlich zu lösen ist. Mache ich so, mache ich es verkehrt, mache ich so, mache ich es auch verkehrt. Es geht also nicht weiter und deswegen wird es eben bedarf besonderer Institutionen und Ausdifferenzierung, nicht nur von Kategorien, sondern von Verhältnissen, die diese Kategorien darstellen, um eben diesen Widerspruch eben auch zu lösen. Darauf komme ich dann später nochmal zu sprechen. Zum anderen ist Geld natürlich Zahlungsmittel. Also Zahlungsmittel ist das Geld immer dann, wenn ich, bisschen vor hier, wenn ich halt verkaufe, ohne gleichzeitig wieder zu kaufen. Das ist die Möglichkeit in dem Augenblick bei dem, wie gesagt, gedachten Barter ist Produktentausch immer so, ich kaufe und verkaufe in einem. Ne? Deswegen auch nach dem Motto, dass Angebot und Nachfrage immer sozusagen sich im Gleichgewicht befänden und dass es sozusagen sowas wie ein Kauf und ein Verkauf nicht geben könne. Das ist sozusagen immer in der Welt, wie gesagt, eigentlich nicht in der kapitalistischen Welt des Barter, was historisch nirgendwo so richtig angesiedelt ist. Aber im Kapitalismus ist nun mal, wie ich vorher schon darstellte, das Geld notwendig und damit sozusagen die Möglichkeit, dass Kauf und Verkauf auseinanderfallen, gegeben. Wir werden auch dann später sehen, nicht nur gegeben, sondern notwendig. Das auseinanderfällt und funktioniert das Ganze nicht. Das heißt, es gibt also, wie gesagt, einen Verkauf, ohne dass gekauft wird und es können also sogenannte Zahlungsketten entstehen. Das heißt, es kann sein, eben, dass so eine Zahlungskette so aussieht, dass A verkauft dem B Ware und der zahlt erst dann, wenn C ausstehende Zahlungen an B geleistet hat. C wiederum kann diese Zahlung erst leisten, sobald er Schulden von D eingetrieben hat und so weiter. Das heißt, wir haben hier sozusagen eine ganze Zahlungskette von Forderungen, Verpflichtungen und so weiter. Und wenn jetzt der Letzte in der Kette wegen wieder D zahlungsunfähig wird, warum auch immer, und nicht gerade C und B Schätze haben, sondern auch knapp bei Kasse sind, dann werden die auch zahlungsunfähig und so läuft die Kette weiter. Also die berühmte Domino-Theorie. Und wenn das entsprechend umfangreich ist, kommt es eben nicht nur zu Reproduktionsproblemen des Einzelnen, sondern durchaus zu allgemeinen Reproduktionsproblemen, also zur Vermittlungsgesellschaft Zusammenhangs, der wird dann halt problematisch und es kann zur Krise kommen. Allerdings, und das war eben schon mal angemerkt, zur Krise kommt es, das handelt sich hier um die allgemeine Möglichkeit der Krise. Zur Krise kommt es natürlich erst, wenn bestimmte strukturelle Voraussetzungen erfüllt sind, nämlich wenn die gesamte Reproduktion auf möglichst weit vernetzte Zahlungsketten und Netze eben auch beruht. Dann wiederum kann eben das Ganze zu so einer Produktions- und Handelskrisen oder Geldkrisen im umfassenden Maße eklatieren. Gut, vielleicht so weit zum ersten Teil, nämlich zur allgemeinen Geldkrise oder allgemeinen Möglichkeit der Krise, wie sie grundsätzlich sozusagen in der warenproduzierenden Gesellschaft, die kapitalistische Produktionsweise ist, eben angelegt sind. Vielleicht machen wir da erstmal einen kurzen Einschnitt und die Möglichkeit zu Verständnisfragen.